Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen. In Fukushima leitet die Betreiberfirma nun gezielt radioaktives Wasser ins Meer. Urteil gegen Google. Die Bundesverwaltungsrichter in Bern verlangen mehr Persönlichkeitsschutz bei Street View. Dann Zürich nach den Wahlen über freisinnigen Filz und grünliberale Konstanz, eine Bestandesaufnahme. Und Barack Obama eröffnet den Wahlkampf mit guten Chancen. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Jonathan Fisch mit den Nachrichten.
Die japanische Regierung befürchtet katastrophale Auswirkungen für den Pazifik, wenn noch lange radioaktiv belastete Substanzen vom Atomkraftwerk Fukushima ins offene Meer gelangen. Regierungssprecher Edano forderte die Betreiberfirma TEPCO auf, schnell zu handeln. TEPCO lässt Millionen von Litern radioaktives Wasser ins Meer ab, um Platz in den Reaktorblöcken zu schaffen. Das Wasser sei 100-mal stärker verstrahlt als zulässig, teilte TEPCO mit. Der Internetkonzern Google muss seinen Straßenfotodienst Street View in der Schweiz überarbeiten und alle Personen- und Autokennzeichen nachträglich unkenntlich machen. Das verlangt das Bundesverwaltungsgericht. Es ist damit den Forderungen des eidgenössischen Datenschutzbeauftragten Hans-Peter Thür weitgehend gefolgt. Das Gericht wertet das Recht am eigenen Bild höher als die wirtschaftlichen Interessen von Google. Aktuell werden laut Hans-Peter Thür nur 98% aller Gesichter automatisch verwischt. In der Umgebung von sensiblen Einrichtungen wie Gefängnissen, Schulen oder Frauenhäusern gewichtet das Gericht den Persönlichkeitsschutz noch stärker. Dort muss Google auch die Kleider der abgebildeten Personen unkenntlich machen. Google kann den Entscheid beim Bundesgericht anfechten. Der libysche Vizeaußenminister ist in der Türkei eingetroffen. Laut Angaben des türkischen Außenministers werde über eine mögliche Waffenruhe in Libyen gesprochen. Auch Vertreter der libyschen Aufständischen werden in Ankara erwartet. Italiens Außenminister Frattini äußerte sich kritisch zur angeblichen Gesprächsbereitschaft des Gaddafi-Regimes. Gaddafi sei nicht glaubwürdig und müsse abtreten, sagte Frattini. In Libyen kämpfen Gaddafi-treue Truppen und Aufständische weiter um mehrere Städte. Besonders heftige Gefechte werden aus Brega und Misrata gemeldet. Die Kämpfe in Libyen wirken sich auch auf den Ölpreis aus. Ein Fass der Sorte Brent kostete heute fast $120. Das ist der höchste Stand seit August 2008. Vor allem die Häfen der umkämpften Städte Ras Lanuf und Brega sind wichtig für den libyschen Ölexport. Weiter befürchten Händler, dass die Unruhen im arabischen Raum auch andere ölreiche Länder wie Saudi-Arabien erfassen könnten. Im Süden Jemens in der Stadt Taiz haben Sicherheitskräfte nach Angaben eines Arztes mindestens 15 Demonstranten erschossen. Dutzende weitere seien verletzt worden. Laut Augenzeugen hatten die Demonstranten zuvor versucht, das Gebäude der Provinzregierung zu stürmen. Nach den tödlichen Schüssen in Taiz kam es in zwei weiteren Städten zu Solidaritätskundgebungen. In einer der Städte sollen laut Augenzeugen die Sicherheitskräfte ebenfalls mit scharfer Munition auf die Demonstranten geschossen haben. Bei den Protesten in Ägypten, die im Februar zum Sturz von Hosni Mubarak geführt hatten, sind mehr als 800 Menschen getötet worden. Dies sind die offiziellen Zahlen des Gesundheitsministeriums. Früher hatten die Behörden von 370 Toten gesprochen. Menschenrechtsaktivisten setzen die Zahl der Opfer noch höher an. Sie gehen von 1500 Toten aus. Sicherheitskräfte des gestürzten Mubarak-Regimes hatten zu Beginn der Proteste auf Demonstranten geschossen. In der Elfenbeinküste geht der Machtkampf der beiden Rivalen Alassane Ouattara und Laurent Gbagbo weiter. Seit Tagen versuchen Anhänger Ouattaras, die Metropole Abidjan einzunehmen. Die Anhänger Gbagbos haben sich in mehreren Stadtteilen verschanzt. Rund 1 Million Menschen befinden sich in der Elfenbeinküste auf der Flucht, berichtet die UNO. US-Präsident Barack Obama kandidiert, wie erwartet, für eine zweite Amtszeit. Das kündigt er auf seiner Website an, 1,5 Jahre vor der Wahl. In US-Medien wird geschätzt, dass Obamas Präsidentenwahlkampf rund $1 Milliarde kosten wird. In China bleibt der Künstler Ai Weiwei verschwunden. Er war gestern auf dem Flughafen in Peking festgenommen worden, als er nach Hongkong fliegen wollte. Seither gab es kein Lebenszeichen mehr von ihm. Die chinesischen Staatsmedien berichteten nicht über den Fall. Der 53-jährige Ai Weiwei hatte kürzlich bekannt gegeben, er wolle in Deutschland ein Atelier eröffnen, denn in China werde er immer wieder am Arbeiten gehindert. Die beiden Schriftsteller Kurt Marti und Pedro Lenz erhalten dieses Jahr den renommierten Preis der Schweizerischen Schiller-Stiftung. Der 90-jährige Berner Kurt Marti erhält die Auszeichnung für seinen Kolumnenband Notizen und Details. Und der 45-jährige Langenthaler Pedro Lenz für seine Mundarterzählung Der Goli Binik. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.415 Punkten, minus 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.396 Punkten, plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.31.14 gehandelt, der Dollar zu 92,29. Das Wetter. In der Nacht fällt vor allem im Osten noch etwas Regen. Morgen lösen sich Wolken und Nebelfelder auf und es wird ziemlich sonnig, die Temperatur 18 Grad. Im Süden ist es meist sonnig bei 23 Grad. Am Mittwoch hat es im Norden einige Wolken, es bleibt aber oft sonnig bei 22 Grad im Norden und 24 Grad im Süden.
Sie hören nicht wieder Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Mit Spezialfolien gegen radioaktive Lecks. Die verzweifelten Dichtungsversuche in Fukushima gehen weiter. Dann Zürich nach der Wahl.
Die SP dünkt mich ein bisschen radikal. Ich finde jetzt die Grünen liberal gerade so das gute Mittelmaß.
Wir nehmen Puls bei den Gewinnern und hören von düsteren Vorahnungen bei den Verlierern. Das Recht am Bild ist wichtiger als Googles kommerzielles Interesse, meinen die Richter und verknurren den Weltkonzern zur Handarbeit. Obama eröffnet den Wahlkampf und die Geldsuche. Außerdem, Ausländer aus dem Sahel sicherten Gaddafis Südflanke, nun büßen die Tuareg dafür. Und schließlich, was wird bleiben von Berlusconi außer seinen Skandalen? Gespräch mit Sergio Romano, dem renommierten italienischen Historiker und Publizisten, hier im Echo der Zeit. Die Kerne von 3 Reaktoren sind noch nicht unter Kontrolle. Sie werden weiter provisorisch gekühlt. Die Betreiberfirma in Fukushima pumpt dazu riesige Wassermengen in die Meiler. Und ein Teil des radioaktiven Abwassers fließt ins Meer mit ungewissen Folgen. Doch auch auf dem Land breiten sich radioaktive Partikel aus. Wissenschaftsredaktor Patrick Tschudin.
Ein Teil des Wassers verdampft in die Luft, ein Teil versickert im Boden. Über das Wochenende hat TEPCO versucht, die Lecks zu stopfen, über die das Wasser in den Boden verschwindet, mit Beton und mit in Wasser aufquellendem Füllmaterial. Beide Versuche sind kläglich gescheitert. Der Großteil des radioaktiv verseuchten Kühlwassers allerdings sammelt sich in den Gebäuden und Räumen unter und neben den Katastrophenreaktoren 1 bis 3. Dort behindert es die weiteren Reparaturarbeiten. Dieses hochverseuchte Wasser, insbesondere jenes unter Reaktor 2, will die Betreiberfirma TEPCO nun abpumpen in spezielle Tanks. Diese Tanks sind aber bereits voll mit früher abgepumptem, mittelschwer verseuchtem Wasser. Um nun für das stark verseuchte Wasser Platz zu machen, leitet TEPCO derzeit das früher abgepumpte, schwach verseuchte Wasser aus den vollen Tanks ins Meer, in den Pazifik. Nach TEPCO-Angaben geht es um 11.500 Tonnen. Das sind 11.500 Kubikmeter. Das entspricht dem Inhalt eines Würfels mit 22 Metern Kantenlänge. Diese Wassermenge ist zwar vergleichsweise nur ein kleiner Tropfen angesichts des Pazifiks, in dem er landet, aber solange nicht bekannt ist, was sich in diesem riesigen radioaktiven Tropfen befindet, sind die Folgen nicht abzuschätzen. Bestenfalls, so Fachleute, verdriftet und verliert sich das radioaktive Wasser im Pazifik rasch. Aus Reaktor 2, wo der Kern vermutlich teilweise geschmolzen ist, leckt derweil weiterhin hochradioaktives Wasser auch direkt ins Meer. TEPCO hat versucht herauszufinden, wo genau das Leck sich befindet und auf welchen Wegen das Wasser ins Meer gelangt, beides erfolglos. Aber nicht nur das Meer vor Fukushima wird weiterhin verseucht. Auch an Land breitet sich im Umfeld der Reaktoren radioaktives Material aus. Um den radioaktiven Staub der Kraftwerksruinen zu binden, experimentieren die Rettungsmannschaften jetzt mit einer Art Lack. Sie sprühen ihn über die Trümmerlandschaft. Er soll den Staub an Ort und Stelle festkleben und fixieren. Ob das gelingt, ist noch völlig offen. Die japanische Regierung hat heute TEPCO aufgefordert, die Überreste der Katastrophenreaktoren einzupacken in eine Hülle aus Spezialfolie. Das Ziel? Verhindern, dass noch mehr radioaktives Material mit dem Wind in alle Welt verstreut wird. Was beim Verpackungskünstler Christo ein ästhetisches Vergnügen war, ist in Fukushima ein Akt der nackten Verzweiflung. Aber am Ende bleibt wohl nichts anderes übrig. Fukushima steht, wenn die Situation dann mal unter Kontrolle ist, was noch lange dauern wird, Fukushima steht mittel- und langfristig eine äußerst aufwendige, langwierige und hochgefährliche Aufräumarbeit bevor.
Patrick Tschudin berichtete. Viele in Bundesbern nehmen die Zürcher Wahlen als Orakel für die eidgenössischen Wahlen im Herbst. Doch zunächst einmal sind sie Gradmesser für die politische Befindlichkeit in Zürich selbst, diesem dominierenden Kanton und wichtigsten urbanen Ballungsraum der Schweiz. Klaus Ammann hat sich umgehört in Dübendorf, das seine Hochburg ist, von beiden Siegerinnen, den Grünliberalen und der bürgerlich-demokratischen Partei BDP.
Wäre da nicht die Ortstafel Dübendorf, würde niemand die Grenze zwischen Zürich-Schwammendingen und Dübendorf wahrnehmen. Dort wie hier auf beiden Seiten der breiten Zürichstraße Wohnblöcke, neuere und ältere, zwischendurch Industrie und da, wo Dübendorf einmal gegründet wurde, vereinzelt alte Riegelhäuser. Ein markantes Zentrum gibt es in der Agglomerationsstadt Dübendorf nicht. Am meisten Menschen sind heute zwischen dem modernen Stadthaus und dem City Center, einem kleinen Einkaufszentrum aus den 1970er Jahren, anzutreffen. Viele von ihnen sind in den vergangenen Jahren zugezogen.
Ja, ich bin einfach rausgezogen, weil ich in den Flüge geschafft habe, oder? Und da mit der Wohnung, oder? Was ist es?
Es ist nahe von Zürich und wir selber haben einen Hund daheim. Und für das ist es auch sehr praktisch, weil es doch noch nahe vom Grünen ist.
Immer allgemein halt. Irgendwann mit einem kommt, oder? In einer Stadt oder in einem Dorf. Zum Arbeiten.
Mit knapp 25'000 Einwohnern ist Dübendorf heute zu gross, um ein Dorf zu sein, aber doch noch nicht richtig Stadt. Gefällt Dübendorf den Dübendorfern?
Man bleibt einfach da. Nein, ich schätze die Infrastruktur, das Nähe zu der Stadt, man ist schnell in der Natur raus. Also das ist das, was zählt.
Alle öffentlichen Verkehrsmittel haben wir und einfach das ganze Drum und Dran. Es ist schön da.
Ja, so gemischt. Also die Lage, wo wir wohnen, ist sehr schön. Und ja, weniger schön ist halt, dass es dunkel ist, nicht so einen Dorfkern. Es ist ein bisschen verzettelt.
Sobald die Wahlen von gestern zum Thema werden, entschuldigen sich viele, die vor dem Dübendorfer City Center vorbeikommen.
Nein, ich habe einfach keine Zeit gehabt, um mich damit zu befassen. Und einfach so wählen, damit wir gewählt haben, und ich finde, das mache ich nicht.
Nein. Man wird sowieso immer angelogen.
Weil ich gar kein Schweizer bin, darf gar nicht abstimmen.
Die Ausländer machen in Dübendorf 30% der Bevölkerung aus, deutlich mehr als im ganzen Kanton Zürich. Die Wahlbeteiligung gestern lag ebenfalls bei 30%, deutlich unter dem Zürcher Schnitt. Beides typisch Aglo. Speziell an Dübendorf ist die Tatsache, dass hier die Grünliberalen vor 4 Jahren auf Anhieb fast 19% Wähleranteile gewonnen haben. Dieses Jahr erreichte die BDP aus dem Stand fast 10%. Der Präsident der Zürcher BDP, Lothar Thürien, ist auch Stadtpräsident von Dübendorf. Dass beide Parteien in Dübendorf groß geworden sind, habe mit seiner Person um mit derjenigen von Martin Bäumle zu tun.
Dass auch der Gründungspräsident Martin Bäumle von der GLP, der bei mir im Stadtrat auch Stadtratskollege ist, das ist wahrscheinlich eher Zufall. Natürlich ist im Glattal eine riesen Dynamik da, aber ich denke, das hätte auch an einem anderen Ort stattfinden können.
Der große Vorteil für neue Parteien in Städten wie Dübendorf, sie können auch ohne weiterum bekannte Köpfe lokal punkten, weil man sich hier eben noch kennt. Diejenigen, die gestern in Dübendorf von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben, entschieden sich nämlich vor allem für Namen, die sie kannten. Seien es nun Vertreter der SP, der BDP oder der Grünliberalen.
Für mich war es relevant, weil ich dort zwei Personen daraus kenne und schon Jahre kenne, aber nicht Partei.
Ich muss sagen, ich kenne ein paar Leute, die sich engagieren und wo ich gefunden habe, ja, den könnte man unterstützen.
Martin Bäumle natürlich, vor allem. Der hat schon ein bisschen Ausstrahlung, würde ich denken.
Am stärksten, und zwar mit grossem Abstand auf die Konkurrenz, ist aber in Dübendorf, wie auch in vielen anderen Zürcher Agglomerationsstädten, nach wie vor die SVP. Sie hat unter dem Erfolg der neuen beiden Parteien auch in Dübendorf nicht im geringsten gelitten. Nur noch eine Nebenrolle spielen hier die traditionellen bürgerlichen Parteien FDP und CVP.
Aus Dübendorf berichtete unser Zürich-Korrespondent Klaus Ammann. Großer Verlierer gestern war der Freisinn. Und der Absturz der einst alles überragenden FDP im Kanton Zürich kommt für viele in der FDP selbst nicht unerwartet und nicht unverschuldet. Pascal Krauthammer hat mit den drei freisinnigen Grand Seigneur Steinecker, Rienhoff und Kreis gesprochen. Sie haben Erklärungen und düstere Vorahnungen auf die eidgenössischen Wahlen im Herbst, Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Einst waren die Zürcher Freisinnigen die Erfolgreichen. Sie galten als Vertreter des liberalen Gedankengutes und Garanten für eine florierende Wirtschaft. Doch mit der Kopp-Affäre Ende der 80er Jahre begann dieses positive Bild der FDP erste Risse zu bekommen. Das Grounding der Swissair führte zum Sinkflug und die UBS-Affäre letztlich zum eigentlichen Absturz. Inzwischen gilt der Zürcher Freisinn bei vielen als verfilzt. Die FDP wird wahrgenommen als eine Partei, die nur noch für ganz wenige und deren Interessen eintritt. Die Bürgernähe fehle teilweise, beobachtet auch der frühere FDP-Parteipräsident Franz Steinecker, wenn er sagt:
Im Kanton Zürich könnte ich mir vorstellen, dass es an einer gewissen Bodenständigkeit führt und dass man sich gelegentlich allzu stark dem Finanzplatz verpflichtet fühlt. Das ist ein Problem, weil nur mit dem Finanzplatz kann man keine Wahlen gewinnen. Das sind zu wenige Leute dort.
Hinzu kommt die erfolgreiche Rivalin SVP, gegen die FDP weder in Zürich noch national ein politisches Rezept gefunden hat. Im Gegenteil, es scheint, als ob die FDP inzwischen das erfolgreiche SVP-Rezept dann und wann nachkochen möchte. Aus Liebe zur Schweiz heißt es nun auch bei der FDP, in der Ausländerpolitik geht es, Zitat, fair, aber unterdessen auch sehr hart zu. Der frühere Baselbieter Ständerat und Staatsrechtler René Rienhoff sagt da über seine Partei, die FDP:
Sie hat ihr Profil eingeengt, eingeschränkt und hat sich eigentlich sehr, in Teilen zumindest, der SVP angenähert. Und das hat sie nun als Quittung, glaube ich, bekommen, weil die Wähler wollen nicht eine zweite SVP. Die FDP ist eine Partei im Stil und im Inhalt und das wurde zu wenig klar als Profil dieser Partei anerkannt.
Mit Blick auf den gestrigen Absturz der FDP im Kanton Zürich stellt auch der frühere Parteichef Franz Steinecker fest,
dass vor allem in Zürich immer wieder der bürgerliche Schulterschluss verlangt wird, also FDP-SVP. Wenn es um die Proporzwahlen geht, dann wirkt sich aus, dass durch diese Forderung nach Schulterschluss die Profilierung der FDP Schaden leidet und aus diesem Grund dann andere sogenannte Mitteparteien, die eine sehr selbstständige Profilierung haben, davon profitieren, vor allem BDP, aber auch die Grünliberalen.
Dabei hätte die FDP genau diese Stimmen, die nun an die neuen Mitteparteien gegangen sind, nicht verlieren müssen, ist René Rienhoff überzeugt.
Die FDP war eine liberale Partei, die auch durch einen ökologischen Teil gekennzeichnet war, einen umweltbewussten Teil, und zwar auf der liberalen Seite. Und Diese hat man spätestens mit der Verbandsbeschwerdeinitiative vor den Kopf gestoßen und zu Stimmenthaltung getrieben oder vielleicht sogar zu den Grünliberalen. Und die anderen, die Bürgerlichen, die konservativ-bürgerlichen, die hat man vielleicht vergrault durch den Populismus, der teilweise auch in der FDP Einzug gehalten hat. Von denen sind einige abgesprungen, auch zur FDP.
Der Historiker und Publizist Georg Kreis, der seit 40 Jahren FDP-Mitglied ist, erinnert schließlich an das irritierende politische Kurzzeitgedächtnis seiner Partei. Einst EU-Befürworter, sei man heute EU-kritisch eingestellt. Einst habe man die Atompolitik befürwortet, jetzt stelle man die Atomenergie in Frage.
Diese Wankelmütigkeit und diese Instabilität innerhalb dieser Partei, die offenbar den Kompass verloren hat, macht mir schon zu schaffen.
Die Wahlen in Zürich sind verloren, die Wahlen im Herbst wohl auch, glaubt Röne Rienhoff, auch wenn Fukushima nicht mehr so aktuell sein sollte.
Man kann das nicht einfach alles auf die Atomfrage abwälzen und der Meinung sein, wenn die Emotionen da etwas verklungen sind, die Menschen das etwas vergessen haben, dann erstrahle die FDP wieder in der alten Größe.
Nein, diese Zeiten seien wohl vorbei, sagt Rienhoff. Die FDP ist der freisinnige Historiker Georg Kreis überzeugt. Die FDP werde zwar von der politischen Bühne nicht gänzlich verschwinden, aber
die Führungskraft ist ihr abhanden gekommen.
Der Bericht von Pascal Krauthammer über freisinnige Sinnsuche nach den Zürcher Wahlen. Über die Lehren aus diesem Urnengang im größten Kanton habe ich auch mit dem Politologen Daniel Kübler von der Universität Zürich gesprochen. Viele reden von diesem Fukushima-Effekt, doch reicht das schon, um den grünliberalen Erfolg zu erklären?
Ich denke, es ist eine Kombination von zwei verschiedenen Faktoren. Einerseits sicher der Fukushima-Effekt, andererseits natürlich auch der Appeal, den diese neue Partei gegenüber bürgerlichen Wählern hat. Sie ist stramm bürgerlich, wenn es ums Budget geht. Das hat sie in der Stadt Zürich bewiesen. Das macht sie wählbar für ehemalige FDP-Wähler.
Das heißt, es gibt ein Bedürfnis nach einer bürgerlichen Politik, die, sagen wir, weltzugewandt und liberal ist in dem Brachland, das von den alten Mitteparteien nicht mehr bestellt wird.
Es sieht ganz so aus. Also die Ökologie ist sicher ein Thema, das in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat und das natürlich auch in den nächsten Jahren weiterhin bedeutend sein wird. Energiepolitik ist ein wichtiges Thema, natürlich dann auch der Treibhauseffekt, die Klimaveränderung. Also Ökologie wird unser Leben, wird die Politik beschäftigen und da ist offenbar wirklich Platz vorhanden gewesen für eine bürgerliche, ökologisch ausgerichtete Partei.
Und eine bürgerliche Partei mit verlässlicher Botschaft auch.
Das ist richtig. Die Grünliberalen haben seit Beginn eigentlich ganz klar gesagt, mindestens in welche Richtung sie politisieren werden. Im Gegensatz zu anderen bürgerlichen Parteien mussten sie keine Kehrtwendungen machen, wenn es eben um die Folgen aus Fukushima ging. Und in diesem Sinne sind sie sich selbst auch treu geblieben.
Verlierer von gestern ist einmal mehr der Freisinn, der Zürcher Freisinn, der doch mal die moderne Schweiz geschaffen hatte einst. Warum eigentlich bezahlt er tatsächlich den Preis für seine, sagen wir, unstete Politik?
Das denke ich schon. Der Freisinn hat ein Glaubwürdigkeitsproblem, gerade im Hinblick auf die Interpretation nach Fukushima. Die Kehrtwende eigentlich in der Energiepolitik, die von der Parteispitze auch kommuniziert worden ist, da hat man schon gemerkt, dass das widerwillig geschah, dass man da nicht notwendigerweise inhaltlich davon überzeugt ist, sondern mehr eigentlich aus pragmatischen Gründen hier auf Atomkraft nun verzichten möchte. Der Freisinn hat meiner Ansicht nach hier ganz klar ein Glaubwürdigkeitsproblem gehabt in dieser Kantonsratswahl.
Braucht er neues Personal?
Möglicherweise braucht er neues Personal. Er braucht sicher auch Personal, das weniger in die wirtschaftlichen Interessen eingebunden wird. Bereits bei der Finanzkrise ist eigentlich der Eindruck entstanden, das Personal des Freisinns sei in der Regel mit Bankeninteressen stark verbandelt. Jetzt ist dieses Bild nochmal im Zusammenhang mit der Atomenergie entstanden. Also hier sicherlich auch die alte Kritik am Filz, die klebt wahrscheinlich dem Freisinn zurzeit noch an.
Aber könnte das nicht auch eine Qualität sein, eine Partei mit Exponenten, die sich auskennt in der Wirtschaft und klar die Interessen dieser Wirtschaft vertritt?
Es kommt darauf an, wie diese Partei mit diesen Verbindungen umgeht. Wenn tatsächlich der Eindruck beim Wähler entsteht, dass diese Partei in den wirtschaftlichen Interessenstrukturen die liberalen Gedanken, das politische Programm des Freisinns einbringt, dann könnte das durchaus positiv sein. Der Eindruck, der sich in der Öffentlichkeit gefestigt hat, ist offenbar der, dass es umgekehrt ist. Das heißt, dass die wirtschaftlichen Interessen Einzug halten in die Art und Weise, wie die freisinnigen Politikerinnen und Politiker politisieren, welche Entscheidungen sie treffen. Denken Sie an die Entscheidungen über die Bankenregulierungen hier. Hat es den Anschein gemacht, als dass die Interessen eher die politischen Positionen vorgeben als umgekehrt?
Wo steht die SVP am Tag nach dieser Wahl? Präsident Brunner gibt sich zufrieden, sie sei stabil auf hohem Niveau. Hat er recht?
Einerseits hat er recht, die Partei ist stabil auf hohem Niveau. Sie ist immer noch die stärkste Partei im Kantonsrat, auch wähleranteilsmäßig ist sie die stärkste Partei im Kanton Zürich. Die SVP steht vor der Herausforderung, ihren Wähleranteil zu halten nach der Abspaltung der BDP. Im Kanton Zürich ist die Lage ein bisschen speziell. Die BDP ist mit neuem Personal angetreten. Also man kann nicht einfach die Wähleranteile addieren, um zu sagen, wenn die SVP noch in der alten Form angetreten wäre, dann hätte sie jetzt einen Wähleranteil von über 30%. Trotzdem denke ich hier, die SVP hat ihre Ziele nicht erreicht. Sie hat stark investiert in diesen Wahlkampf. Man hat überall SVP-Plakate gesehen. Sie war sehr präsent. Sie hat auch versucht, den Wahlkampf thematisch zu beherrschen. Das ist ihr nur begrenzt gelungen und es könnte sein, dass sich hier tatsächlich nun die Grenzen eigentlich auch für die SVP zeigen.
Dennoch und trotz der grünen Konjunktur, kann man sagen, die konservative Grundströmung, die viel zitiert wurde im Land, die bleibt bestehen?
Da bin ich nicht so sicher, wie das in Kommentaren, die zu hören waren, gesagt worden ist. Man muss sehen, die GLP hat zugelegt, sie ist die große Gewinnerin dieser Wahl und die GLP vertritt nicht wertkonservative Positionen, das muss man sehen. Die GLP ist eine liberale Partei, eine bürgerliche natürlich, also sie ruft nach dem schlanken Staat, aber sie vertritt auch gesellschaftsliberale Positionen. Die BDP hingegen vertritt tatsächlich wertkonservative Positionen, sie hat auch zugelegt, aber in diesem Sinne hat sie auch dazu beigetragen, dass die anderen bürgerlichen konservativen Parteien, also SVP und möglicherweise auch CVP, eher weniger stark sind. Also das hat sich gegenseitig aufgehoben. Ich würde nicht von einer konservativen Trendwende sprechen.
Sagt Daniel Kübler, Professor für Demokratieforschung am Institut für Politikwissenschaft der Universität Zürich. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit schlecht verwischten Spuren im Cyberspace, demokratischen Hoffnungen in den USA, verfolgten Tuareg in Libyen und politischer Ernüchterung in Italien. Im Internet per Mausklick durch die Straßen fahren, das ist dank Google Street View möglich. Das Problem bei diesem Online-Dienst: auf den Fotos sind trotz Verschleierung noch immer Gesichter und Autonummern zu erkennen. Der eidgenössische Datenschützer Hans-Peter Thür klagte deshalb vor Bundesverwaltungsgericht und dieses gab ihm jetzt in großen Teilen recht. Google muss bei Street View alle Gesichter und Autonummern unkenntlich machen. Einzelheiten von Alexander Sauter.
Die meisten Gesichter und Autonummern bei Google Street View sind bereits heute verfremdet. Aber eben nicht alle, nur 98% werden durch ein Computerprogramm unerkennbar gemacht. Bei den Millionen von Bildern, Personen und Autos auf den Straßen heißt das, mehrere 10.000 sind im Internet weiterhin erkennbar. Zum Beispiel eine Frau, die gerade eine Arztpraxis in Bern verlässt. Das sei ein Verstoß gegen die Persönlichkeitsrechte, klagte der Datenschützer. Das sieht auch das Bundesverwaltungsgericht so. Das Recht am eigenen Bild sei höher zu gewichten als die wirtschaftlichen Interessen von Google mit Street View, schreiben die Richter in ihrem 58-seitigen Urteil. Jeder und jede habe ein Recht am eigenen Bild, niemand dürfe also ohne Zustimmung abgebildet werden. Dieses Recht sei in der Verfassung verankert, daran ändert auch Google nichts. Die Richter betonen in ihrem Urteil, es gehe nicht um ein grundsätzliches Verbot von Street View, es müssten lediglich alle Gesichter und alle Autonummern unkenntlich gemacht werden. Dies ist nach Ansicht des Gerichts auch möglich, durch technische Nachbearbeitung jedes einzelnen Bildes, notfalls halt nicht automatisch, sondern von Hand. Google sieht das naturgemäß anders. Das bedeutet das faktische Ende von Street View, sagte Google schon vor dem heutigen Urteil. Nach Ansicht der Richter ist dieser Aufwand aber verkraftbar, auch finanziell. Das Recht am eigenen Bild sei eben höher zu gewichten als die wirtschaftlichen Interessen von Google. Die Richter machten dem amerikanischen Internetgiganten aber noch weitere Auflagen. Vor sensiblen Einrichtungen, also Spitälern, Gefängnissen, Schulen, Sozialbehörden oder Gerichten, muss nicht nur das Gesicht unkenntlich gemacht werden, dort gilt eine vollständige Anonymität. Eine fotografierte Person darf also weder durch Hautfarbe noch durch Kleidung erkennbar sein. Google muss zudem in Lokalzeitungen über geplante Fotoaufnahmen informieren. Eine Publikation alleine im Internet reiche nicht, da nicht alle Bewohner der Schweiz immer im Internet nach dieser Information suchten. Google selbst zeigte sich in einer ersten schriftlichen Reaktion enttäuscht. Man prüfe, ob man das Urteil vor Bundesgericht anfechten werde.
Alexander Sauter berichtete. Eine Woge der Begeisterung hatte Barack Obama ins Weiße Haus getragen als ersten schwarzen Präsidenten der Weltmacht. Und der Hoffnungsträger von damals will es nochmal wissen. Anderthalb Jahre vor dem Wahltermin hat Obama seine neuerliche Kandidatur bekannt gegeben und seine Chancen, wiedergewählt zu werden, stehen gar nicht so schlecht, trotz der historischen Niederlage der Demokraten bei den Kongresswahlen letzten November, meint Peter Vögerli in Washington.
Barack Obama hat seine Kampagne mit einem Video eröffnet, in dem er selbst gar nicht vorkommt. Dafür Bilder von Äckern und Kirchen und Stimmen aus dem Alltagsamerika. Da ist eine Mutter aus Nevada, die von ihren Alltagswünschen und Sorgen erzählt, von Schule, Jobs, Gemeinde.
As a community, we all have the same concerns. We all want our kids to go to school and learn. We want them to graduate. We want jobs to be out there. We want people to have homes. We want people to have opportunity.
Da ist sogar eine kritische Stimme eines Mannes aus North Carolina, der sagt, er sei nicht immer mit Präsident Obama einverstanden, aber er traue ihm und respektiere ihn.
I don't agree with Obama on everything. But I respect him and I trust him.
Barack Obama präsentiert sich als Präsident des Volkes, der Mittelklasse, als Mann des gesunden Menschenverstandes. Und er hat auch in der Vergangenheit stets betont, dass er den Großteil seiner sage und schreibe 750 Millionen Dollar Spenden für den Wahlkampf 2008 aus dem Internet, also von Kleinspendern, erhalten habe. Dass Barack Obama seinen Wahlkampf gerade heute und nicht morgen oder übermorgen lanciert, hat genau damit zu tun, mit dem Geld. Wahrscheinlich 1 Milliarde Dollar werde Obama für seinen Wahlkampf sammeln, so der republikanische Wahlkampfstratege Ford O'Connell. Das sei eine astronomische Summe, sagt der Republikaner, fast ehrfürchtig.
His campaign is likely to raise near $1 billion. And in US terms, that will shatter all records.
Doch diesmal werden es nicht nur Kleinspender sein. Barack Obama setzt auch gezielt auf Großspender. Obwohl die Republikaner bei den Kongresswahlen im November einen historischen Sieg eingefahren haben, wie seit 60 Jahren nicht mehr, bleiben ihre Kandidaten in Deckung. Denn die Zeichen für Obama stehen im Moment sehr gut. Die alles entscheidende Arbeitslosigkeit ist seit den Wahlen im November um 1% gesunken, über 200.000 neue Jobs wurden allein im vergangenen Monat geschaffen und kein Kandidat wird so viel Geld zur Verfügung haben wie Obama. Selbst die Republikaner scheinen nicht so richtig an einen Sieg zu glauben. Und der republikanische Stratege Ford O'Connell sagt sogar ins offene Mikrofon, dass Barack Obama Oberwasser habe und die Republikaner im Moment für 2012 schlicht nicht vorbereitet seien.
As of right now, President Obama has the upper hand. Right now, the GOP, the best way to put it, is unprepared for 2012.
Seitens der Republikaner hat erst der frühere Gouverneur von Minnesota, Tim Pawlenty, seine Kandidatur erklärt. Mit ihm rennen werden aber auch der einstige Gouverneur Mitt Romney aus Massachusetts sein, der 2008 gegen John McCain die Vorwahlen verloren hatte, oder der einstige Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Newt Gingrich. Ziemlich sicher nicht kandidieren, das glauben auch viele Republikaner, wird Sarah Palin, die für die alles entscheidenden sogenannten unabhängigen Wähler der Mitte schlicht nicht vermittelbar ist. Das Kandidatenfeld der Republikaner wird sich 2012 vor allem aus den Reihen ehemaliger Gouverneure rekrutieren und die Republikaner, die gegenwärtig 29 von 50 Gouverneure stellen, hoffen, dass ihnen eine erfolgreiche Politik in den Bundesstaaten im Kampf gegen die Verschuldung oder die Arbeitslosigkeit für den Wahlkampf helfen wird. Doch der harte Kampf gegen Gewerkschaften, zum Beispiel in den vergangenen Wochen in Wisconsin, hat die Republikaner in den Umfragen massiv Sympathien gekostet.
Seit Beginn des Aufstands in Libyen ist immer wieder von den ausländischen Söldnern im Dienst der Gaddafis die Rede. Sie sollen den harten Kern seiner Elitetruppen stellen und sich besonders grausam der Bevölkerung gegenüber verhalten. Da ein Großteil dieser Söldner aus Libyens südlichen Nachbarländern kommt, richtet sich die Volkswut in den Rebellengebieten inzwischen gegen alle Dunkelhäutigen und entlädt sich in eigentlichen Hexenjagden. Darunter haben auch die Nomaden der Tuareg zu leiden. Alexander Gschwind.
dass in den von Gaddafi-Söhnen kommandierten Elitebrigaden mehrere tausend Ausländer dienen, vorwiegend aus dem Tschad, Uganda, aber auch aus Sahelstaaten wie Mali und Niger, gilt als unbestritten. Nach den militärischen Niederlagen zu Beginn des Aufstandes und der Desertion zahlreicher einheimischer Truppen hat das Regime in Tripolis die Anwerbung von Söldnern in den südlichen Nachbarstaaten noch verstärkt. Darunter befinden sich auch viele Tuareg-Nomaden. Sie fanden schon vor Ausbruch des aktuellen Konfliktes Zuflucht in Libyen vor der Verfolgung in ihren Stammlanden, wo sie mit den jeweiligen Regimes in Konflikt gerieten. Sei es, weil sie sich angesichts serbelnder Karawanengeschäfte auf Schmuggel, Geiselnahmen und angeblich auch Hilfsdienste für Terrorgruppen verlegten. Oder weil sie sich in ihrem Nomadenleben nicht an Grenzen halten, schon gar nicht zu einem sesshaften Leben zwingen lassen und damit zu einem zusätzlichen Unsicherheitsfaktor werden in einem ohnehin unkontrollierbaren Riesengebiet wie der Sahelzone. Gaddafi aber hatte immer wieder vermittelt in solchen Auseinandersetzungen, sich zum Schutzpatron der Tuareg aufgeschwungen. Deren Stammesführer verdankten es ihm mit der Sicherung der libyschen Südgrenze vor nachbarlichen Übergriffen und nun eben auch mit Kriegsdiensten gegen die Aufständischen im Norden. Tuareg fänden sich inzwischen in allen Kasernen, stellten viele Offiziere, spielten eine Schlüsselrolle in der libyschen Armee, hörten aber nur auf ihre eigenen Stammesführer, erklärte ein Rebellensprecher gegenüber Radio France International gleich zu Beginn des Aufstandes. Wer Libyen retten wolle, müsse auch die Tuareg vertreiben.
On sait qu'ils sont dans toutes les casernes et il y a beaucoup d'officiers. C'est une unité, les Touaregs qui travaillent ensemble, ils se connaissent tous, ils peuvent passer le mot. Et si l'ordre qui vient de leur tribu, de leur...
Eine Hass- und Hatzparole, die in der libyschen Bevölkerung schnell ankam und sich in einer eigentlichen Pogromstimmung gegen alle Dunkelhäutigen entlädt, die pauschal des Söldnertums für Gaddafi verdächtigt werden. In den Rebellenstädten trägt jedermann eine Waffe, und seien es 14-Jährige. Sie bedrohen und schikanieren uns Schwarze überall, wo wir uns zeigen, berichtet ein traumatisierter Tuareg nach seiner Flucht auf demselben Sender.
Toute la ville est armée. Il est impossible pour nous les Noirs, de mettre le pied dehors. Parce que quand tu mets le pied dehors, j'allais à pied. Une voiture a juste garé devant moi. Tout c'était des jeunes.
In der alten Karawanenstadt Agadez im Norden Nigers werden Tausende aus Libyen geflohener Tuareg betreut und mit den Nötigsten versorgt, erzählt ein Helfer auf einer schlechten Internetverbindung.
Ils sont pas contents, mais c'est des gens qui, bon, on sent la tristesse, parce qu'ils savent même pas, qu'est-ce que l'avenir les réserve.
Sie haben alles verloren, nur ihr nacktes Leben gerettet, wissen nicht wohin, sind bloß froh, der Hölle zu entrinnen.
Diesen Mittwoch wird die Serie von Skandalgeschichten um den mächtigsten Mann im italienischen Staat einen neuen Höhepunkt erreichen. Der Prozess im sogenannten Fall Ruby beginnt. Wichtigster Anklagepunkt, der Premier soll mit einer Minderjährigen Sex gehabt haben. Anderswo wäre Berlusconi längst gestürzt, nicht aber in Italien. Und doch macht man sich auch dort immer mehr Gedanken über eine Zeit nach dem Cavaliere. Sergio Romano ist einer der bekanntesten Historiker und Publizisten Italiens. Er vertrat sein Land auch als Botschafter in Brüssel bei der NATO und in Moskau. Auslandredaktor Franco Battel hat Sergio Romano getroffen.
Keine andere Person hat Italien in den letzten Jahren stärker beeinflusst, ja regelrecht geformt, als Silvio Berlusconi. Sergio Romano, was wird von der Ära Berlusconi langfristig übrig bleiben?
Io spero che rimarrà il bipolarismo. Vale a dire un sistema politico in cui vi è alternanza al potere.
Ich hoffe, dass von der Ära Berlusconi das Zwei-Parteien-System bleibt. Ein System also, in dem sich Regierung und Opposition an der Macht abwechseln. Das war vor Berlusconi unter der Dauerherrschaft der Democrazia Cristiana, der Christdemokraten, ja nicht der Fall. Dass Italien zwischen zwei verschiedenen politischen Lagen auswählen kann, ist ein Verdienst Berlusconis. Und ich möchte, dass dies erhalten bleibt.
Sprechen wir von der Zeit nach Berlusconi. Welche Schäden wird diese Ära hinterlassen? Wo muss man das System nach Berlusconi sozusagen reparieren?
Vede, Berlusconi non ha potuto realizzare alcune riforme che aveva promesso. Anzitutto una economia più liberale.
Berlusconi hat verschiedene Reformen, die er versprochen hat, nicht umgesetzt. Vor allem ist es ihm nicht gelungen, die italienische Wirtschaft zu liberalisieren, ein System mit mehr Wettbewerb einzuführen. Er hat auch versprochen, die Verfassung zu ändern und die Justiz zu erneuern. Aber auch dies ist ihm nicht gelungen, obwohl Berlusconi aufgrund dieser Versprechen gewählt worden ist. Er wird von der politischen Bühne abtreten, ohne in diesen zentralen Bereichen Erfolge vorzuweisen. Dieser Misserfolg ist eng mit Berlusconi selber verknüpft, denn er selber war das Problem. Seine Interessenkonflikte und sein Duell mit der Justiz haben es ihm verunmöglicht, Reformen zu verwirklichen.
Genau davon möchte ich auch sprechen. Vor allem im Justizsystem wird Berlusconi ja einige Schäden hinterlassen. Was sagen Sie dazu?
Na, per la verità, Berlusconi non può essere accusato di avere danneggiato il sistema della giustizia italiana.
Man kann Berlusconi nicht vorwerfen, das italienische Justizsystem geschädigt zu haben, denn es ist ihm nicht gelungen, es zu verändern. Ich persönlich glaube, dass man das italienische Justizsystem durchaus reformieren müsste. Denn die italienischen Staatsanwälte haben in den letzten 20 Jahren eine Macht erlangt, die sich nicht rechtfertigen lässt. Aber das ist meine persönliche Meinung. Berlusconi hat verschiedentlich versucht, das Justizsystem anzupassen. Aber die Justiz hat sich mit Erfolg dagegen gewehrt. Es hat sich beinahe nichts geändert.
Danneggiato i magistrati. I magistrati hanno resistito. E non si è cambiato quasi nulla.
Aber er hat Gesetze gemacht, um sozusagen Straffreiheit zu erlangen.
Non si può dire che quelle leggi abbiano danneggiato l'ordine giudiziario.
Ja, aber man kann nicht sagen, dass diese Gesetze das ganze Justizsystem schädigten. Es stimmt aber, dass diese für Berlusconi maßgeschneiderten Gesetze Schäden in den italienischen Gesetzbüchern hinterlassen. Denn diese Gesetze dienen nur dazu, die persönlichen Probleme des Regierungschefs zu lösen. Aber diese Gesetze kann eine Regierung nach Berlusconi, wenn sie es denn will, schnell und ohne Probleme ändern.
Senza problemi di sorta, con un governo diverso dopo Berlusconi.
Wie erklären Sie einem Schweizer Publikum, dass dieser Politiker Berlusconi, der vielen in der Schweiz nur ein Gespött ist, in Italien dreimal gewählt worden ist?
Io ho cercato più volte di spiegarlo a un pubblico straniero.
Ich habe immer wieder versucht, dies einem ausländischen Publikum zu erklären. Ich glaube, es hängt damit zusammen. In den 90er Jahren hat die italienische Justiz zahlreiche Korruptionsfälle aufgedeckt. Die beiden bisher herrschenden Parteien, die Christdemokraten und die Sozialisten von Bettino Craxi, gingen in diesem Korruptionssumpf unter. Zahlreiche Politiker dieser beiden Parteien wurden verurteilt. Das heißt, am Ende des Kalten Krieges gab es in Italien keine gemäßigte Sozialdemokratie mehr, für die Namen wie Tony Blair oder François Mitterrand stehen. Anders als im übrigen Europa siegte eine Linke, die ihre Wurzeln im italienischen Kommunismus hat. Und auf bürgerlicher Seite blieb, nach dem Untergang der Christdemokraten, nur Berlusconi und sein Bündnis. Nun ist Italien ein vorwiegend konservatives Land. Und da sagen Sie mir, wen hätte ein bürgerlicher Italiener in dieser Situation wählen sollen?
François Mitterrand è stato incriminato e poi è scappato. È fatto male a scappare, ma è scappato comunque. Allora per chi avrebbero dovuto votare gli italiani?
Haben Sie den Eindruck, dass im Ausland die Fehler, die Skandale Berlusconis dramatisiert werden?
No, credo che, voglio dire, il sentimento di stupore dell'opinione.
Nein, das glaube ich nicht. Dass man in Europa über Berlusconis Charakter staunt, das halte ich für vollkommen gerechtfertigt.
Certi aspetti del carattere di Berlusconi è perfettamente giustificato.
Welche Änderungen wünschen Sie sich als italienischer Bürger für das Italien nach Berlusconi?
Ich wünsche mir für das Italien nach Berlusconi eine gemäßigte liberale Partei. Das gibt es in beinahe jedem europäischen Land. Warum also sollte es eine solche Partei nicht auch in Italien geben? Ich wünsche mir aber auch, dass es in Italien eine respektierte Linke gibt. Ich möchte zwei politische Lager, die sich an der Macht abwechseln. Und ich möchte mich je nach den Umständen für das eine oder das andere Lager entscheiden können. Diese Auswahl möchte ich haben.
A seconda delle circostanze o l'uno o l'altro, ma voglio che ci sia la scelta e l'alternanza.
Der Historiker und Publizist Sergio Romano befragt von Franco Battel hier im Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Judith Huber und für die Nachrichten Jan Grüebler. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.